Auf die Schnauze.
Das ist ein anhänglicher Hund. Das war sie von Anfang an. Yuki beobachtet mich wie so eine Webcam. Also sie geht ohne Leine. An so einer Leine hängen ja zwei. Es gibt mir auch so eine Unfreiheit. Zumindest jeder Frau ist es einmal passiert, dass man einmal so richtig in die Scheiße greift.
Ja,
einmal hat man so ein Psycho an der Backe. Die wenigsten Menschen sind in der Lage, dann zu sagen, ich mach morgen Schluss. Zufriedenheit ist ein absolut gutes, warmes, eine super 2+. Und Glück ist so eine launische Geliebte. Also wenn ich sie rufe, kommt sie. Sofort. Und das finde ich total wichtig, dass man nicht mit einem Hund diskutiert.
Auf die Schnauze.
Träges Schlappohr oder flinker Flitzer? Mindestens aber eine haarige Angelegenheit. Mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen? Hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige Geschichte. Wir reden drüber.
Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Bei Instagram @aufdieschnauze.
Ich muss ja zugeben, es gibt so Gerichte aus der Jugend, die ich auch heute noch gerne esse, obwohl sie völlig konträr zu meinem Ernährungsbewusstsein sind. Und Toast Hawaii gehört dazu, so richtig schön den weißen Toast, Ananas aus der Dose, Schinken und dann den Scheiblettenkäse. Ich mag's ja.
Ja, meins ist das nicht so, muss ich sagen, denn ich mag kein warmes Obst, habe ich nie so gern gemocht. Aber klar, du spielst natürlich auf den Podcast von unserem heutigen Gast an. Toast Hawaii heißt er, in dem sie mit Promis übers Essen spricht. Sie ist nämlich genau wie wir Podcasterin, aber auch Journalistin und Moderatorin und hat noch was mit dir gemeinsam, Jule, nämlich sie kommt aus Hannover.
Ach ja, nichts ist doofer als Hannover, wie man so schön sagt. Wir werden nachher mal hören, wie ihr Verhältnis zu ihrer Geburtsstadt ist. Und wir haben noch was gemeinsam. Wir waren beide mal bei OK Radio in Hamburg. Ja, viele Gemeinsamkeiten. Und das haben wir alle drei gemeinsam. Wir interviewen Promis. Bettina, wie gesagt, in Toast Hawaii, aber auch bei Radio 1 mit Hörbar Rust. Und sie hatte eine Show, die mir sehr gut gefallen hat, Stadtrat Hund. Da ging es mit Hund und Promis durch Berlin.
Ja, und auch jetzt ist sie mit dem Fahrrad angereist, mit dem Hund, ein kleiner, junger Hund, Yuki nämlich. Wir sind sehr gespannt.
Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt?
Bettina Rust.
Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Ja, du hattest das im Vorfeld angekündigt, dass du mit dem Fahrrad kommst. Bist auch mit dem Fahrrad gekommen, ne?
Es ist auch wirklich noch das Fahrrad aus Stadtrat Hund, das ich einfach schon so lange habe, weil normalerweise ist es ein ganz natürlicher Prozess, wenn man in Berlin ein paar Jahre lebt, den Satz zu beenden mit, aber das ist mir inzwischen geklaut worden. Nur dieses Fahrrad.
Wie in Köln.
Das einfach total billig war, dass ich so nach und nach aufgepimpt habe und mit dem ich auch jahrelang durch diese Fernsehsendung geradelt bin. Ist so schwer und hässlich, dass niemand das klaut. Das hat keine Gangschaltung und gar nichts. Und da ist vorne ein Korb drauf. Das ist ein altes Hollandrad. Und da sitzt dann der Hund drin.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt großen Respekt, wenn du gesagt hättest, junger Hund und der läuft schon am Fahrrad mit der Leine.
Sie ist ja anderthalb. Also vom Alter her könnte sie das. Ja. Also ich habe das auch bei Ellie, ihrer Vorgängerhündin. Die hatte so einen Bewegungsdrang, da war ein Whippet drin. Und da habe ich irgendwann gemerkt, dass die total gelangweilt ist, wenn ich das Fahrrad nur schiebe. Die war wirklich richtig schnell. Und da habe ich dann wirklich schon, weiß ich nicht, mit 6, 7 Monaten bin ich so durch Parks gefahren und sie am Fahrrad. Man kriegt ja auch ein Gefühl dafür.
Aber nicht durch die Stadt, oder? Ich sehe immer so viele, die haben auch in der Stadt wirklich den Hut an der Leine neben dem Rad. Das dann nicht, ne?
Das würde ich nur in so in kleinen Straßen machen, wenn es mal nicht anders geht. Ich würde also tatsächlich, wahrscheinlich werde ich heute noch so ein paar andere Regelverstöße so nebenbei fallen lassen. Da fahre ich dann vielleicht auch mal kurz auf den Bürgersteig, wenn es sein muss. Aber eigentlich muss das ja nie sein, weil ich diesen Korb habe und der Hund da drin sitzt. Also es gibt keinen Grund dafür, sie an der Leine neben dem Rad laufen zu lassen. Aber ich sehe das auch manchmal, dass die Hunde parallel auf dem Bürgersteig laufen. Habt ihr das auch schon mal gesehen? Das kommt nicht häufig vor.
Ja.
Da weiß man dann auch eigentlich, die sind super erzogen. Wenn anders würde das überhaupt nicht funktionieren.
Ja.
Und trotzdem halte ich jedes Mal die Luft an, weil ich so denke, oh Mann, ey, der fährt auf dem Fahrrad. Mhm. Ich habe es bis jetzt nur bei Männern gesehen. Und der Hund läuft parallel. Da sind Autos dazwischen. Da kommen Leute entgegen. Aber ja.
Ja. Und ist sie deine ständige Begleiterin?
Ständig ist so ein Ding. Es ist ein anhänglicher Hund. Das war sie von Anfang an. das ist eigentlich gar nicht so unbedingt das, was ich will. Ich habe einen hohen Maßstab durch die Hündin, die ich davor hatte. Ja, die hatte ich 15 Jahre lang, Ellie. Und ich wusste, es würde schwierig werden für die Hündin, die danach kommen würde.
Weil du sie so lieb hattest,
meinst du, oder? Ja, ich fand die ganz toll. Also Ellie war wirklich der perfekte Hund für mich. Aber sie war auch so, also auch so eine gute Mischung aus Nahbarkeit und ich will es jetzt gar nicht Distanz nennen. Aber die zog sich dann auch mal zurück. Die schlief dann auch mal ein. Yuki beobachtet mich wie so eine Webcam. Da hörst du richtig so. Und manchmal ist sie auch so, dann blinzelt sie so, dann tut sie so, als ob sie schlafen würde. Sie hat sich auch so einen ganz zentralen Platz in der Wohnung. Ich habe so ein riesengroßes Arbeitswohn-Küchenzimmer. Und da hat sie sich so den zentralsten, wie eine Mathematikerin, hat sie genau den Punkt ausgerechnet, wo sie wirklich alle Winkel genau im Blick hat. Und sieht immer, wenn ich vorhabe, Richtung Kühlschrank zu gehen, Richtung Herd, aus dem Raum, bitte nicht aus dem Raum. Eben, sie ist sehr anhänglich und ich nehme sie mit viel. Aber ich möchte auch irgendwie erreichen, dass sie dann mal zur Ruhe kommt und jetzt nicht wie hier überall rumläuft. Und das wird noch kommen. Sie ist jetzt noch sehr jung.
Also es setzt dich schon ein bisschen unter Druck, ja, dann?
Ich habe meine Hunde, oder jetzt gerade auch Ellie, ich habe die auch schon mal 3-4 Stunden alleine gelassen. Und ich finde, das muss auch sein. Ich bin kein Fan davon, Hunde zum Beispiel mit ins Restaurant zu nehmen.
Weil es dich stört oder weil du findest, dass es für den Hund nichts ist?
Ich finde, das ist eine beidseitige Unfreiheit. Also ein Hund ist voller Eindrücke, Geräusche, fühlt sich nicht zu Hause, riecht was, bettelt vielleicht. Also so die wenigsten Hunde, die ich kenne, das sind dann eher größere Hunde, die dann so ein bisschen dieses Hütehunde-Ding haben, legen sich hin und sind im Frieden. Mhm. Wenn das so ist, ja. Muss trotzdem ein Kellner drum rumlaufen wahrscheinlich und ist jetzt nicht ideal. Aber gerade so kleine Hunde sind ja dann immer so irgendwie on speed und versuchen noch zu gucken, ob nicht doch irgendwas runterfällt. Und man muss sie häufiger zur Ruhe und dann in so einer Tasche. Und richtig happy bin ich, wenn dieser Hund entspannt allein bleiben kann. Und das ist in dem Fall echt viel Training.
Was macht sie? Bellt sie oder jault sie? Oder?
Nicht durch. Mhm. Aber ich bin vorgestern gerade abends bei der letzten Runde an einem Haus vorbeigegangen, wo ich da dachte, oh scheiße, da hat ein Hund permanent gebellt. Permanent, war wie eine Maschine. Und das ist natürlich für alle Beteiligten die Hölle. Das wäre auch für mich als jemand, der Hunde wirklich liebt und viel Verständnis hat. Mhm. Ich hätte keinen Bock, die Leute als Nachbarn zu haben. Ich denke, wie rücksichtslos. Andererseits weiß ich aber auch, ich kann mich hineinversetzen in die Situation, wie das ist, wenn ein Tier nicht allein sein kann und wenn du versuchst, du trainierst es. Was ist denn die Konsequenz? Willst du umziehen?
Naja.
Schwierig. Das Tier weggeben,
Nein.
Keinesfalls. Jetzt bist du, was weiß ich, was du für einen Job hast und kannst den Hund nicht mitnehmen. Also es ist ein wahnsinniges Abwägen und ich habe auch keine richtige Lösung dafür. Außer, dass ich jedem Hundebesitzer und jeder Hundebesitzerin ans Herz lege, immer weiter zu trainieren. Das nicht aufzugeben und die Kohle, die man vielleicht sonst in irgendeinen anderen Quatsch stecken würde, in Hundetraining steckt, damit es doch irgendwann gelingt. Anders wachsen immer mehr Tierhasser auch aus solchen Situationen. Mhm. Die sagen, ja, eigentlich war ich so neutral, aber inzwischen ich hasse Hunde. Und dann kippt es, das wissen wir alle, dass wir mehr Angst haben müssen, auch vor diesen Psychopathen, die dann irgendwelche Rasierklingen in Leberwurst stecken und so.
Wie machst du es bei deinem Podcast? Ist sie dann mit im Raum? Oder?
Ja.
Aber hat Yuki gerne Besuch?
Ja, sie spielt gerne. Mhm. Ja, sie findet das super. Was sie nur richtig scheiße findet, wenn Rüden immer an ihr rum riechen wollen. Sie riecht, ich sag's jetzt einmal kurz, ich sag's ganz schnell, sie hat ein sehr großes Geschlechtsteil. Wobei ich mir dann auch wieder überlegt habe, das soll jetzt wirklich kein feministischer Ausflug sein, aber warum ist das so unangenehm? Ich meine, nehmen wir jetzt mal die Klischees. Typen, es kann gar nicht groß genug sein, ja? Ey, ich habe den längsten, den dicksten, den größten. Und Frauen wollen keine große Scheide haben oder Vagina oder was auch immer. Jetzt habe ich so einen Hund, der mir so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern geschickt wurde, denn ich oute mich jetzt nochmal, mache mich bei so ein paar Hörerinnen und Hörern mit Sicherheit unbeliebt. Bei Ellie war das so, dass die im Grunde, wenn ich hinter der herging und ich guckte sie so an von hinten, ich fand das toll. Was man da sah, war im Grunde, also sie hatte einen Mini-Anus und sie hatte so gut wie gar keinen, es war alles so. Und Yuki hat von beidem echt so eine Riesenportion bekommen. Ich sehe diesen Hund von hinten, sie guckt auch gerade ganz so, das erzählst du jetzt nicht wirklich.
Das sagst du nicht
das
über mich.
Das sagst du doch jetzt nicht vor den Leuten. Und das finden Rüden offenbar richtig scharf. Sie ist kastriert, das ist es jetzt nicht mehr. Aber
naja, wir wissen ja, Männer sind einfach gestrickt. Ne? Das gilt auch für
das
Hundemänner.
Sie ist wie so ein kleines Mädchen, das so sagt, oh Besuch, hallo, guck mal, wollen wir spielen? Guck mal, was ich habe, guck mal, und hier wohne ich. Und die drüben so, Hey, du, komm mal her, du kleine Motte. Nee, komm, hör mal auf da hinten. Komm, ich zeig dir all meine Spielsachen. Hey, zeig mir doch mal. Oh, das ist wirklich, ja. Komm mal her, Juck, komm mal her, komm mal her.
Als ihr angekommen seid, ist sie ja kurz einmal ins Bett gehüpft. Da hast du gesagt, das macht sie sonst nie, das war ironisch, ne?
Sie ist aufs Bett gehüpft. Wahrscheinlich wollte sie nur gucken, ob Gefahr vom Bett ausgeht. Doch, sie geht auch aufs Bett und sie darf auch aufs Bett, ja.
Ich finde, sie ist immer so eine ganz charmante, ne? So wie sie jetzt guckt bei dir auf dem Schoß.
Total. Sie hat einen absoluten Charme, weil sie hat einfach so ein tolles Gesicht.
Ja.
Und sie hat am Hals, das war nicht gleich schon so, das hat sich mit der Zeit so ergeben. Schaut mal, wie so eine Giraffe.
Ja.
Sie hat da
süß,
so
Flecken.
Ja, genau, da ist ein Herz bei und sie hat da so ganz komische Flecken. Ihre Haare sind da weg. Und die Tierärztin, die ich dazu befragt habe, sagte, ja, müssen Sie unbedingt ein anderes Halsband ummachen. Das ist ja schlimm, es ist ja viel zu eng und viel zu breit wohl. Ich machte aber nie ein Halsband um. Das heißt, daran kann es nicht liegen.
Das heißt, hat sie ein Geschirr oder wie machst du es?
Nö, ich gehe ohne Leine. Also sie geht ohne Leine.
Okay, das klappt
jetzt
gut.
Jetzt in so Straßen, also wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wenn zu viel Verkehr ist bei so einer mehrspurigen Straße oder so und sie das nicht kennt, dann mache ich schon mal eine Leine um, aber wirklich sehr selten.
Und wieso hat sie keins? Weil du sie zu klein dafür findest, oder?
Naja, es ist ja Leinenzwang in der Stadt. Das heißt, offiziell mache ich das natürlich immer um, aber inoffiziell.
Das ist ein Akt der Rebellion.
Ich finde wirklich, an so einer Leine hängen ja zwei. Es gibt mir auch so eine Unfreiheit. Deswegen bin ich auch in der Erziehung anfangs ziemlich, lustig das Wort, rüde gewesen. Und bin dann auch sehr streng gewesen, wenn sie versuchte, über die Straße zu gehen oder wenn sie beim Rufen nicht gehört hat. Also wenn ich sie rufe, kommt sie. Sofort. Und das finde ich total wichtig, dass man nicht mit einem Hund diskutiert. Und das, jetzt muss ich wieder auf Ellie zu sprechen kommen, hat sich total ausgezahlt, weil ich glaube, ab dem 4. oder 5. Lebensjahr habe ich der nie meine Leine umgemacht, weil ich wusste, ich kann mich auf diesen Hund total verlassen. Wenn ich sehe, da hinten ist Gefahr, da kommt ein Hund, den ich nicht einschätzen kann, oder da kommt irgendeine andere Art, da habe ich die gerufen, die kam und das war super. Wir waren beide, das ist so für beide die größtmögliche Freiheit. Mhm. Kannst du nicht mit jedem Hund machen? Solltest du auch vielleicht nicht mit jedem Hund in jeder Größe machen.
Aber das finde ich immer so erstaunlich, wenn Leute das hinkriegen. Wie viel Zeit hast du da wirklich reingesteckt, bis das dann so klappt?
Ich glaube, es ist eine Konsequenz. Mhm. Und ich will auch nicht sagen, dass sie ist viel zu neugierig und zu jung noch, als dass ich mich zu 100% auf sie verlassen würde. Ne? Zwischendurch gucke ich oder ich setze sie dann in den Fahrradkorb oder so. Oder ich mache sie dann mal an die Leine. Aber ich beobachte sie ganz genau, sodass man dann ja auch irgendwann, das werdet ihr auch kennen, irgendwann hat man so ein Radar für sein Tier.
Mhm.
Ne, und weiß in etwa, wenn ich jetzt eine Nachbarin treffe und ich unterhalte mich, dann sehe ich zu, dass ich den Hund zu mir rufe. Sie ist jetzt noch nicht so, dass sie die ganze Zeit da bleibt, wenn irgendein Schmetterling kommt oder irgendein Kind.
Schmetterling, wie süß, kann ich mir richtig vorstellen, wie sie da herläuft.
Ja, weil sie ist einfach so, sie ist, so sehr sie drin anhänglich ist, ist sie draußen schon auch so eine Entdeckerin. Ja. Ne? Sie ist wahnsinnig, sie hat ein unglaublich gutes Geruchssinn und Nase und was war das dann noch?
Aber trotzdem nochmal bei ihrer Vorgängerin, wie viel Training war das dann? Muss
das
man
kann
da
ich dir nicht mehr sagen, nee. Das war auch nicht mein erklärtes Ziel. Es hat sich halt irgendwann einfach so ergeben, dass ich gemerkt habe, es geht.
Ja.
Und nochmal, ich weiß, dass es ganz viele Gegner gibt und es ist auch wahrscheinlich sehr sinnvoll, dass nicht jeder Hund frei rumläuft bei großen Hunden. Wenn mir ein freilaufender großer Hund entgegenkommt, checke ich sofort, versuche ich sofort anhand, das geht jedem so, anhand des Besitzers oder der Besitzerin zu überlegen, gut erzogen. Es geht mir um eine Konsequenz bei dieser Erziehung. Mhm. Es geht mir darum, dass auch wenn jetzt ein Hund auf mich zugestürmt kommt, ne, und ich kriege mit, dass die Besitzerin, nein, hey, komm mal, nein. Und das ist so ein Singsang und ich denke, ja, so wie soll der Hund das denn dechiffrieren? Das ist doch dasselbe wie, das ist das, was er hört, so. Und man muss sich da ja total zusammenreißen, dass man jetzt nicht so, entschuldigen Sie bitte, ich möchte Ihnen mal ganz kurz sagen, Sie müssen, glaube ich, echt ein bisschen strenger sein zu Ihrem Hund. Also ich bin da jetzt auch, ich bin nicht die entspannteste.
Also das heißt, wie rufst du Yuki, dann ist es Yuki hier, oder wie ist es dann?
Ja, sie guckt auch gleich schon. Und ich sehe auch einfach zu, dass sie sich nicht allzu sehr von mir entfernt. Und was ich beim Hundetraining damals gelernt habe bei Ellie, und das ist wirklich die beiden besten Tipps, die ich bekommen habe, war einmal, dass wann immer der Hund sich umdreht und nach der Besitzerin, nach dem Besitzer und sozusagen die Bestätigung sucht, ist noch da, du bist noch da, loben, bestätigen. Ne? Mhm. Damit er weiß, das ist ein gutes Zeichen. Und damit es so eine Art, so eine Bindung gibt und so eine Rückversicherung des Hundes, dass er jetzt hier nicht vorgeht, weil er das Terrain erkunden muss. Ne? Denn das ist ja, wir Menschen denken ja anders. Der zweite Tipp schließt genau anders an, dass man keinesfalls den Hund zuerst in die Wohnung laufen lassen soll, sondern dass der Hund der Letzte ist, der reingeht. Damit er eben auch nicht das Gefühl hat, er müsste jetzt gucken, ob die Luft rein ist. Das ist für so kleine Hunde, die denken dann irgendwie, sie sind die Chefs und werden dann auch manchmal so Giftzähne, ne? Wenn man ihnen zu viel durchgehen lässt und wenn alle finden sie immer niedlich und dann werden sie hochgehoben und dann dürfen sie dies und das und ach, ich kann nicht streng sein, wenn er so guckt oder so. Und bei bestimmten Sachen ist das, glaube ich,
also ich finde es beeindruckend, weil die ist so süß, dass du da sagst, ich kann trotzdem streng sein, auch wenn sie so guckt. Sie ist schon sehr süß.
Ja gut, aber wir wissen ja, wovon du redest. Wir haben an der einen oder anderen Stelle diese mangelnde Konsequenz, die du ansprichst. Und der Benji wird jetzt 6 und man kriegt es dann schwer raus und manche Sachen nerven dann einfach, muss man sagen. Man tut sich selbst keinen Gefallen
damit.
Genau,
das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass man nicht erst durch Rütter, habe ich gesehen, dass sich Hunde auch in einem gewissen Alter noch umerziehen lassen. Ich bin keine Fachfrau, auch da wird es sicherlich auf den Charakter des Hundes ankommen, so ein bisschen, ob er dafür offen ist und ob er sich bestechen lässt, weil dieser Hund tut für Futter alles. Ich weiß, dieser Satz ist wahrscheinlich schon in jeder Episode gefallen, die ihr bis jetzt aufgenommen habt, weil jeder Hund fast.
Aber nee, meiner leider nicht. Ich wünschte, es wäre so. Ich habe einen Pudel und der ist völlig uninteressiert an Leckerlis. Also außer es handelt sich um, weiß ich nicht, Leberwurst und Wiener Würstchen oder so. Ja, Käse oder so. Selbst Käse aber auch nicht so. Wurst ja, aber und deshalb finde ich es total schwer mit dem richtig streng erziehen oder auch mit der Beschäftigung. Also ich kann dem auch nicht so gut Tricks oder so beibringen und zwar gar nicht, weil ich das brauche, sondern weil ich denke, der kann ja auch mal was lernen, damit er einfach den Kopf anstrengt. Ne? Aber all diese Sachen, dann ich habe so Videos geguckt und sagen, ja, du musst das Leckerli nehmen, dann führst du das nach da, dann wird er dir nachfolgen, dann rollt er sich und mein Hund denkt sich, ja, leck mich. Will ich alles gar nicht haben. Kannst mal mit einer Trüffelsalami ankommen, dann denke ich mal drüber nach.
Okay, aber gut, das ist sein Charakter, das ist ja irgendwie auch toll.
Ja, wir gucken mal jetzt genauer auf deinen. Wir haben einen Steckbrief. So sieht mein Hund aus. Das sind besondere Merkmale.
Dieser Hund hier? Oh wow, wo fange ich an, wo höre ich auf? Wir lassen jetzt mal die Rückseite weg. Dieser Hund hat...
Die haben wir ja schon gesehen, bildlich.
Dieser Hund ist einfach, ja, weiß ich auch nicht, was das... er hat olivgrün-braune Augen, er hat diese Maserung am Hals wie eine kleine Giraffe, hat einfach einen geilen Blick. Dieser Hund ist ein einziges typisches Merkmal, finde ich.
Er ist weiß, oder?
Er ist weiß, hat cremefarbene Ohren und so eine leicht cremefarbene Linie, keine richtigen Locken. An manchen Stellen kommt so die rosa Haut durch. Also er ist rein optisch eine Mischung aus einem Schweinchen namens Babe und einem Kalb, einer Katze, einem sehr süßen Hund.
Ich finde Fucho.
Fucho aus der unendlichen Geschichte. Genau.
Die menschlichste Eigenschaft meines Hundes ist...
Dass er für Essen alles tun würde. Also das ist einfach, da würde ich sagen, das hat sie von mir.
Ein Film über meinen Hund hätte den Titel?
Unersättlich. Ein Hund will mehr.
Das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht.
Die ist doch noch mal gewachsen, zum Beispiel. Also das stimmt nicht. Die ist, seit sie, weiß ich nicht, sie ist dann wirklich nach einem halben Jahr nicht mehr größer geworden. Was mir auch wirklich sehr recht ist, weil ich sie so in der Tasche transportieren kann.
Sie ist fertig.
Die witzigsten Macken meines Hundes.
Dass sie so einen Sockenfetisch hat. Also ich habe ihr schon auch pädagogisches Hundespielzeug gekauft. aber was sie wirklich immer wieder liebt, irgendwo findet sie Socken von mir. Und ich gehe viel barfuß in meiner Wohnung, beziehungsweise habe dann so Socken und ziehe dann möglicherweise nochmal ein zweites Paar dickere Socken drüber, wie so Hausschuhe. Und die liegen dann eben auch in meinem Ankleidezimmer. Und da geht sie hin und liebt das. Und vorbei an all den pädagogischen Spielsachen liebt sie diese Socken. Und vor allen Dingen hat sie dann, sie feixt sich dann ein. Sie geht, sie guckt dann, wo ich bin, dann kommt sie mit so einem Socken, dann weiß sie schon, dass ich so sage, ah, oh, und dann macht sie so, so ein Geräusch macht sie dann auch und verdreht ihre Augen so ein bisschen und schüttelt ihren Kopf und sagt so, guck mal, ich hab wieder einen, ich weiß, dass dich das nervt. Dann wackelt sie so mit ihrem Gesicht und dann freut sie sich. Ich merke, dass der Hund dann total lacht.
Machst du die Socken dann auch kaputt, oder?
Nee, bis jetzt noch nicht. Also, okay. Und ihr zweites Lieblingsspielzeug, auch auch vorbei an dem ganzen anderen Kram, der dann da liegt. Ist so ein, den habe ich jetzt alles, nur damit jetzt niemand denkt, das sieht bei mir aus wie in einer Kita oder so. Ich habe das jetzt wirklich leicht trotzig auch in so einen kleinen, in so einen kleinen Korb gelegt, weil ich so denke, da glaubt man nicht, dass du noch jemals. Aber es gibt so eine lange, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, so eine lange Rolle, die man vor zugige Türen legt, ja, wenn es kalt ist. Ja. Das ist ihr Liebling. Es ist wie so eine, es ist ja doppelt so lang wie sie und halb so groß. Und damit kämpft sie wie eine Wahnsinnige und ist total glücklich, dass es das gibt.
Jetzt darfst du sie mal nachmachen. Mein Hund klingt so.
Achso, morgens macht sie einmal. So in etwa, wenn sie sich reigt, aber nur morgens. Dann macht sie, stimmt, manchmal seufzt sie, ja, sie seufzt, aber manchmal so, sodass man wirklich denkt, was war das denn gerade? Das klingt dann so menschlich. Ich kann sie aber, ich kann ihre Geräusche nicht so richtig gut nachmachen. Ich könnte sie jetzt nachmachen, wenn sie sie jetzt unmittelbar machen würde. Aber manchmal kommen eben so ganz hohe Geräusche daraus, die ich niemals.
Aber keine Klepperin auf jeden Fall.
Nee, Gott sei Dank nicht. Und sie hat sich, also sie bellt halt, es kann schon vorkommen, dass sie bellt, wenn sie alleine ist eben. So dieses, das, was ich ihr unbedingt abgewöhnen muss, dass sie dann auch richtig so dieses, sie dann so dieses Heulen hat. Durch so eine Kamera, die dann läuft, ich beobachte sie, weiß ich, dass das dann wieder aufhört nach 2-3 Minuten. Trotzdem möchte ich das nicht. Auch um des Hundes willen.
Der soll, ja, die soll sich auch
entspannt sein zu Hause. Aber es heißt ja, dass die meisten Hunde, das wisst ihr besser, eine bestimmte Rudelstellung haben offenbar. Oder also vielleicht schon durch das Rudel, mit dem sie zur Welt kommt. Bei ihr war es so, als ich sie geholt habe aus der Nähe von Köln, da die ist in so einem Garten rumgelaufen, an so einem Märztag mit ein paar Geschwistern. Ihre Eltern waren oder ihre Mutter war noch da und war wirklich frech und selbstbewusst. So dass ich schon dachte, wow, das wird ein Teufelsbraten. Lieber Spitz, so ein kleines, weißes, verrücktes Ding. Und ich hatte für die Zugfahrt extra so ein Flex-Ticket gekauft, weil ich mir sicher war, so ein kleiner Hund, der aus seinem Rudel genommen wird, heult den ganzen Zug zusammen. Und das möchte ich niemandem zumuten. Eine Stunde ja, aber länger nicht. Das heißt, ich steige 1000 Mal aus und beim nächsten Zug wieder ein, um das so ein bisschen zu verteilen, den Leidensdruck. Ich hatte so eine größere offene Tasche dabei und sie lag neben mir und hat mich 5 Stunden lang einfach taxiert. Als ich sie aus ihrem Rudel nahm und so auf den Arm nahm, lag sie da wie ein Baby. Und während der Autofahrt zum Bahnhof, das war in irgendeinem Vorort von Köln, der Mann von Annette Frier hatte mich, Annette ist eine Freundin von mir, und Joe hatte mich da freundlicherweise hingefahren und brachte mich dann auch zum Bahnhof. Die beiden hatten mich im Wesentlichen mit überredet, dass ich Yuki hole. Und die lag da, hat nicht einmal gefiebt, hat nicht einmal gezittert. Das heißt, die hat wirklich so körperliche Wärme, andocken, gut. Das ist bis heute so geblieben. Das ist ein unglaublich anhänglicher Hund, der vertraut, der Menschen sofort vertraut. Wenn ich jetzt gehen würde, würde sie im Moment fiepen und dann würde sie sich auf einen eurer Schöße legen. Also, ja.
Sie passt sich also an. Mhm.
Wolltest du denn ein Mädchen unbedingt? War
unbedingt.
Das klar?
Unbedingt.
Ja. Warum?
Weil ich sehe, wie viel Stress manche Menschen mit Rüden haben und ich auch schon hatte. Also ich bin mit Rüden groß geworden. Das klingt, als wäre ich unter Hunden so sozialisiert worden. So ist es nicht gemeint, aber...
Auch unter Brüdern oder nur unter Hundemännchen?
Als ich zur Welt kam, hatten wir schon damals einen Königspudel, Rico. Der muss auch wirklich, der muss viel größer gewesen sein als ich als Baby. Ganz gutmütig. Und dann hatten wir einen Zwergpudel, dann hatten wir wieder einen Pudel. Dann hatten wir irgendwann einen Collie-Schäferhund noch als zweiten Hund. Das waren aber immer alles Rüden. Und die hatten oft so ein aggressives Ding am Laufen. Ich habe den Hund eines Ex-Freundes manchmal gehütet und ich sehe es ja auch im Zusammenspiel mit in der Stadt, ne, wenn du selbst eine Hündin hast und Leute schon von Weitem rufen, ist das ein Mädchen? Ja. So.
In der Hoffnung.
Ja. Ja, genau, in der Hoffnung. Ja, sie müssen die Straßenseite nicht wechseln. Mein Hund wird ihrem nichts tun. Ja, aber mein, okay. Mhm. Also insofern.
Aber es gibt auch zickige Mädchen.
Ich weiß. Ja, ja. Im Leben, also sowohl, genau, sowohl als auch. Rein statistisch wissen wir schon, dass es da ein Übergewicht oder einen Überhang gibt. Ne?
Du hast ja in einem Interview mal gesagt, sie sei eine Mischung aus Ziege und Bismarck. Das fand ich interessant, weil Bismarck, eiserner Kanzler, bekannt für seine aggressive Politik.
Nein.
Das sehe ich jetzt nicht
nein,
so.
Das ging nur
oder
um
was
Seite.
War der Sinn?
Das ist so, als ein Freund von mir, Yuki, gehst du sofort runter vom Bett. Ich glaube, es hackt. Runter. Sag mal. Von der Seite. Ich will euch das nochmal demonstrieren. Komm nochmal hoch, komm. Also, als ein Freund von mir sie das erste Mal gesehen hat, hat er sie so von der Seite gesehen. Guck mal, dann hat sie ja wirklich nicht besonders viele Haare.
Ja.
Dann hat sie aber hier, wie so alte Herren manchmal, so buschige, könnte man für buschige Augenbrauen halten. Und das hier ist dann so ein bisschen bartmäßig. Und deswegen könnte man sagen, das ist Bismarck oder Hindenburg oder so.
Ah, okay. Nicht wegen des Charakters. Jetzt arbeitest du ja mit deiner Stimme, weil die so schön ist. Wirkt sich das auch auf den Hund aus, glaubst du? Dass man besser Kommandos geben kann mit einer podcast-hauglichen Stimme?
Nein, das glaube ich nicht. Und ihr wisst, dass es nicht so ist. Ich glaube, und da sind wir wieder bei diesem resolut oder strenger sein. Ich glaube, wichtig ist, dass man bestimmte Kommandos nicht in so einem Verhandlungston oder in so einem Niedlichton macht.
Ja.
Und das hat sich wirklich bewahrheitet. Und das kann ich jeder und jedem nur ans Herz legen. Ich habe auch jetzt eine neue Nachbarin, die hat so was ganz Junggebliebenes, ist mit Sicherheit Mitte 60 und hat sich einen kleinen Dackel geholt. Die zwei sind irgendwie ein gutes Paar. Aber wenn ich mir überlege, dass der jetzt gerade 3,5 Monate alt ist und schon jetzt so ein Dominanzverhalten hat und wenn ich dann sehe, wie sie mit ihm ist.
Möchtest du dich einschalten?
Überall hinterher, also so, ne, der so an der Leine, hier um mich rum, wo ich dann irgendwann so aufstampfe und sage, nein. Und plötzlich ist der Hund ruhig und bleibt stehen und sie sagt, wie hast du das denn gemacht? Und ich habe gesagt, ich habe einfach nur Nein gesagt. Und wenn du das Gefühl hast, dass dein Hund dir ständig vor die Füße läuft oder nicht richtig an der Leine oder so, dann trittst du mal mit einem Ding auf den Boden und dann hast du seine Aufmerksamkeit und dann sollst du mal sehen. Also das sind Momente, in denen man sich selbst nicht so sympathisch findet.
Mhm.
Aber der Hund denkt nicht, was ist denn jetzt los? Etwas in mir ist zerbrochen. Ich dachte, du würdest mich lieben. Nein, so denkt der Hund nicht. Und im Zweifel
Obwohl ich glaube, es ist nicht so sehr, ob es jetzt niedlich gesprochen ist oder streng. Zumindest, wir hatten mal mit einem Hundeverhaltenstherapeuten gearbeitet, weil es gibt ja auch Leute, die konditionieren die Hunde allein auf Zeichen, ne? Sondern ich glaube, es ist mehr die Haltung tatsächlich dahinter, dass sie das merken, ne? Dass sie merken, weil die ein ganz feines Gespür haben auch für Stimmungen, ne?
Total.
Dass sie eben merken, ob jemand so etwas konsequent sagt, ne? Ich glaube, du musst das gar nicht hart sagen, dieses Nein, aber eben bestimmend, ne? Wenn du es aussprichst.
Du hast sicherlich recht. Also es geht mir jetzt hier auch nicht um so einen Kasernenton und so, aber du hast absolut recht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man mit der Stimme viel falsch machen kann. Dann eher, glaube ich, lieber ein Zeichen.
Mhm.
Also dass du siehst, wenn du gelernt hast, wie du die Aufmerksamkeit deines Hundes bekommst. Und ich habe die Erfahrung gemacht, sagen wir es so, dass wenn du einen Hund hast, der einigermaßen auf Leckerlis reagiert und du hast die Aufmerksamkeit, dann kannst du alleine mit Händen, mit deiner eigenen Körperhaltung schon ganz viel machen. Und wenn du das ausprobierst, du hast so ein Leckerli in der Hand und der Hund guckt dich an und du machst so ein Zeichen so, dass jetzt, also ich habe jetzt meine flache Hand, die ich so gen Boden senke und der Hund setzt sich hin oder legt sich gar hin, dann bekommt er eine Belohnung und wird das beim zweiten, spätestens beim vierten Mal schnallen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ne?
Ja.
Wichtig ist, glaube ich, dass der Hund sich immer rückversichert und immer guckt, ob du gerade ein Kommando gibst oder wo du gerade bist, was du gerade machst, dann kannst du es wahrscheinlich auch so oder eben durch einen Blick oder so machen.
Gibt es denn Sachen, die du mit ihr übst, abseits des, dass sie einfach hört? Gibt es was, was ihr Spaß macht oder was du jetzt einen Trick oder irgendwas, was, ne, was du lustig oder ihr einfach gerne beibringen möchtest? Oder geht es mehr ums einfache Hören?
Es geht ums Hören. Es geht ums Hören und darum, dass ich will, dass sie auch zur Ruhe kommt. Und Juck, hey, und noch schiebe ich es auf ihr Alter und ihren Entdeckungsdrang gerade, nicht, dass ich glaube, das ist, also ich will ihr da nichts durchgehen lassen, aber ich will sie schon auch Hund sein lassen. Also sie ist auch keine Maschine oder kein Saugroboter, wobei sie sich verhält wie ein Saugroboter. Also es gibt Läden, in die ich zum Beispiel morgens gehe, um meine Zeitung zu holen, also so bestimmte Rituale, die sind sehr glücklich, das ist Yuki.
Ist dann sehr sauber.
Weil es dann da sehr sauber ist. Kein Krümel.
Alle Brötchen Krümel. Croissant, Abfälle.
Total, absolut. Nee, ansonsten ist das wirklich große Thema, das Training allein sein. Also dass ich sie in einem Zimmer, in dem großen Zimmer lasse, die Türen schließe. Ich habe da schon die demütigendsten Sachen gemacht. Als ich versucht habe, diesem Hund beizubringen, allein zu sein, eine Stunde vielleicht oder sagen wir mal erstmal eine halbe Stunde und ich mache währenddessen Sport in meinem Zimmer da hinten. Und der Hund ist eingeschlossen in dem großen Raum, dann läuft er nicht durch die ganze Wohnung, dann steht er nicht vor der Haustür und fiebt, sondern hat da seinen Raum und ist in Sicherheit. Und ich tue so, als wäre ich weg. Das heißt, ich musste ihr, nachdem ich die Tür geschlossen habe, alle Geräusche liefern,
die
zu einem echten Weggehen gehört hätten. Und da habe ich mich schon ziemlich zum Kasper gemacht. So mit,
Aber die riechen das doch, ob du da bist oder nicht.
Nee, das hat sie nicht gerochen. Das habe ich gesehen. Also es ist das auch ein Altbau und dazwischen liegen so ein paar Wände. Ja. In dem Fall hat sie es nicht gerochen. Das habe ich deswegen gesehen, weil ich gesehen habe auf der Kamera, dass sie sich umdrehte und schon Richtung Fenster guckte. Weil sie wusste, das wird das nächste Geräusch sein, denn da fällt die Haustür ins Schloss. Und da macht man sich schon manchmal zum Kasper vor seinem eigenen Hund. Ne? Wenn man dann auf so schleicht, an der Tür vorbeischleicht, in der Hoffnung, dass sie das nicht hört. Das hört sie natürlich.
Wobei, eigentlich hast du es dir auch schwer gemacht, weil du hattest doch die Kamera. Du hättest doch dich ins Café um die Ecke hocken können und einfach beobachten.
Ich will ja auch unmittelbar in dem Moment, wenn sie anfängt zu bellen, sofort rein. In dem Moment, wo sie auch ihren Platz verlässt und zum Fenster läuft und unterm Fenster steht und guckt und riecht und anfängt zu jaulen. Davor muss ich schon da sein. Das ist das Wichtige. Und das dann unterbinden.
Siehst du, aber es ist interessant, weil mir haben die Trainer immer gesagt, du darfst auf keinen Fall reingehen, wenn er heult, sondern erst, wenn er wieder aufhört, um dann reinzugehen und zu belohnen oder sowas. Aber wenn sie natürlich nicht aufhören, was machst du dann?
Nur wenn ich genau diesen Moment abpasse, wo sie von ihrem Platz runtergeht und wo sie zum Fenster geht, bevor sie anfängt.
Dann
ist das der Moment, wo ich sage, geh auf deinen Platz. Und das funktioniert, finde ich, ganz gut. Wenn das einmal passiert ist und ich sie unmittelbar zurückschicken konnte, dann war sie auch wirklich, okay, ich weiß zwar nicht genau, wie es funktioniert, aber scheinbar werde ich hier beobachtet. Bleibe ich hier mal.
Also Konsequenz, ein wichtiges Stichwort. Wir gucken jetzt mal auf deine Stimme nochmal oder auf deine Karriere. Stichwort Radio. Ich habe gesagt, wir waren beide mal bei OK Radio. Ich habe da nur hospitiert. Du warst, glaube ich, länger da, ne?
Ich habe dann Volontariat gemacht nach meinem Studium und dann bin ich zur Premiere gekommen, was damals hieß es noch Premiere, das ist jetzt Sky, genau.
Okay. Und bist du zum Radio gegangen wegen deiner Stimme? Also haben dir Leute gesagt, du hast so eine schöne Stimme, versuch doch mal damit zu arbeiten oder eher
anders? Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen. Also und auch niemand sonst. Ich bin nie auf meine Stimme angesprochen worden. Ich hatte aber im Rahmen dieses Studiums, gab es verschiedene Unterrichtsfächer natürlich und eine Sache, die gar nicht in die Benotung einging, war der Radio-Workshop. Und an dem Tag, an dem das gerade irgendwie so ausbaldowert wurde, wer was macht, kam ich zu spät und es war nur noch die Moderation übrig. Weil niemand wollte so, also alle wollten so ein bisschen was machen, aber so diese, und ich hab dann gedacht, ach du Scheiße. Und ich hatte einmal eine Moderation gemacht für eine Freundin, so eine Abschluss für so Schneider, Modenschau, Schnipp, Schnapp, Schnupp, das war okay, aber da hätte ich jetzt auch nicht gedacht, das soll mein Job werden oder ui, das mache ich aber gut oder gerne oder so, das war eher ein Gefallen. Als ich das dann aber machte und mich selbst auf dem Kopfhörer auch wahrnahm, habe ich gedacht, okay, das interessiert mich. Ich habe auch gar nicht gedacht, oh, das klingt aber schön. Ich habe nur aufgehört zu denken, das klingt aber nicht schön. Mhm. Denn die meisten Menschen, ihr seid jetzt sehr viel jünger, ich bin Jahrgang 67, ich war in Hannover, gehörte ich zu den ersten 5 Leuten, die einen Anrufbeantworter hatten. Alles klar. Der Typ hieß Meister Fuchs. Ich weiß nicht mehr, wie ich den kennengelernt habe. Das war lange vor der Digitalisierung, Ladies and Gentlemen. Da hatte ich diesen Elektrofachmann irgendwie, der 1000 Jahre älter war als ich. Und wie gesagt, da lief auch nichts. Aber irgendwie war der in meinem Leben und der sagte nur, ich sehe, du kennst so viele Leute, weil ich damals in vielen Cafés und Restaurants arbeitete und so. Ich würde dir gerne mal hier so ein Gerät geben. Was denn für ein Gerät? Ja, das ist, was, sowas? Das kenne ich aus Filmen. Das kriege ich jetzt auch aus. Das ist toll. So. Dann hatte ich diesen Anrufbeantworter. Und
dann hast du
die eigene Stimme, die eigene Stimme zu hören, war für die meisten Menschen, auch für all diejenigen, die danach kamen, weil irgendwann war es halt irgendwie ganz normal, dieses Gerät zu haben. Aber viele Leute haben sich damit schwer getan, darauf zu sprechen, weil sie ihre eigene Stimme nicht gerne hören. Und so ging es mir auch. Also ich habe da so Quatsch gemacht, Kochrezepte drauf gesprochen und so, aber meine eigene Stimme war komisch. Und als ich die dann aber im Rahmen meines Studiums, als ich merkte, nee, dieses Befremdliche ist gewichen, ich finde das okay, habe ich mich dafür interessiert, dafür zu arbeiten. Also so Stücke zu schneiden, Interviews zu führen, das war schon da. Und dann ergab sich das ziemlich von selbst.
Jetzt hast du ja auch einen Podcast, einen sehr erfolgreichen. Und wenn bei uns die Tiere der Türöffner sind, sozusagen, wir sagen immer, dass das wirklich ganz andere Gespräche sind, als wenn man jetzt über Job nur redet, ne? Ist bei dir der Türöffner das Essen. Wie bist du drauf gekommen?
Das ist jetzt so ein bisschen reingeschmuggelt noch, aber die Hörbar ist tatsächlich gehört zu den ersten Podcasts. Das ist so eine Radiosendung, die ich mache. Die mache ich seit 21 Jahren und die ist seit, glaube ich, 15 Jahren Podcast schon. Ne? Also deswegen ist das für mich jetzt gar nicht so ein super neues Ding gewesen, als vor, wie lange ist das denn jetzt her, 5 Jahren so diese Podcast-Welle.
Ich wollte gerade sagen, man muss sagen, vor 15 Jahren hat sich da überhaupt schon jemand für Podcast interessiert?
Ja, aber das war natürlich, es war die Anfänge. Also in Amerika war es größer und das schwappte so langsam, wie so alle anderen Sachen auch, schwappte so langsam rüber. Und man kann den Öffentlich-Rechtlichen wirklich viel vorwerfen und auch ganz viel zu Recht. Aber in dem Punkt war irgendjemand einmal kurz mutig oder schlau und hat eben diese Radiosendung schon als Podcast online gestellt. Und dadurch ist das auch vielen Leuten ein Begriff. Da interviewe ich Prominente und bitte sie, die Musik ihres Lebens mitzubringen. Mhm. Ja? Davon gibt es inzwischen auch viele Podcasts. Das ist kein geschütztes Format, das machen ganz viele inzwischen. Aber es hat sich so durchgesetzt. Und vor 4 Jahren ungefähr hatte ich die Idee, ein Buch zu machen und wollte prominente Menschen anhand ihres Essens porträtieren, weil Essen ja ganz viel über uns aussagt. Wie wurden wir sozialisiert? Haben unsere Eltern uns einbezogen? Mussten wir helfen? Sind wir verwöhnt worden? Haben wir fürs Kochen eine gewisse Neugier entwickelt als Kinder schon? Haben wir Unverträglichkeiten? Haben wir Küchenmaschinen, die wir nie gebraucht haben, die wir uns völlig umsonst angeschafft haben? Was ist immer in unserem Kühlschrank? Was ist das Gericht unserer Kindheit? All solche Sachen. Und dann habe ich, als ich so dieses Buch konzipierte, gedacht, na, wenn ich sowieso Interviews führen muss, das ist ja total, wäre total verschwendet, diese Interviews nicht auch zu verwerten. Also habe ich gedacht, ich mache einen Podcast draus. Und so wurde, bevor es ein Buch wurde, der Podcast ein Podcast. Mhm. Und ich habe das Studio Bummens angeboten. Das ist eine recht erfolgreiche Podcast-Produktionsfirma. Und dann haben wir das Weihnachten vor 2,5, fast 3 Jahren, je nachdem, wann wir ausstrahlen. So lange läuft das schon. Und das sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 130 Interviews, die ich mit den unterschiedlichsten Menschen geführt habe. Und also hätten wir dieses Gespräch jetzt hier geführt nach den ersten, weiß ich nicht, vielleicht 20 Interviews, hätte ich gesagt, ja, das geht jetzt noch 20 weitere Gespräche gut, aber dann wird es anfangen, sich zu wiederholen. Weil was willst du denn da, wenn Leute gleich alt sind, haben sie dasselbe Eis gegessen und was weiß ich. Und ich wundere mich total, dass es kaum Überschneidungen gibt. Irgendwie finden Menschen ihre eigenen Schwerpunkte, über die sie dann sprechen. Der eine spricht dann plötzlich nur über das Bordrestaurant, der andere spricht dann über Schulessen, an das er sich erinnert. Beim dritten hängen wir irgendwie in der Kindheit fest und schwärmen darüber oder davon, wie toll Großmütter gekocht und gebacken haben einfach. Und das ist ein großes Geschenk jedes Mal wieder, dass ich das machen darf. Ich freue mich da so drüber. Und ein Buch ist es trotzdem geworden.
Ja. Ja. Was ist denn dann für dich ein gutes Gespräch oder was interessiert dich besonders an Prominenten?
An Prominenten interessiert mich in der Regel nur, dass andere sie auch kennen. Und dass das sozusagen der gemeinsame Nenner ist, um über jemanden zu sprechen. Andere Leute sind mit Sicherheit, also unbekanntere Leute sind nicht weniger interessant. Möglicherweise aber als Gesprächspartner, wenn man jetzt nicht ganz außergewöhnliche Themen hat, den Mount Everest oder ich habe eine tödliche Krankheit überstanden oder so, dann muss man schon ganz schön werben und rudern, um dieses Interesse auch auf andere überspringen zu lassen. Mhm. Wisst ihr ja auch, wenn Menschen gekannt werden, die müssen jetzt keine super Promis sein, aber dann kann man sich darauf verständigen und sagen, ah, okay, ich dachte, die wäre ganz anders oder oh, ich habe den nie gemocht und jetzt finde ich den ganz nett oder umgekehrt.
Und was ist für dich ein gutes Essen?
Ein gutes Essen ist etwas, wovon ich ganz viel essen darf und das mich dann aber auch wirklich lange satt macht. Ich hatte auch gerade früher, das hat sich jetzt ein bisschen gelegt, aber ich hätte alle 2-3 Stunden, kann ich wahrscheinlich heute immer noch, aber ich hatte auch eine Unterfunktion der Schilddrüse und hatte eigentlich immer Hunger oder Appetit. Und das setzt einen ganz schön unter Druck auch. Also weil ich auch gerne esse und weil ich auch gerne Dinge esse, ich esse auch gern Schokolade, ich esse auch gern Käse. Und ich habe mir jetzt erst so ein bisschen angewöhnt und antrainiert, ein bisschen maßvoller zu sein.
Hast du es gelernt, auch von deinen Gästen dann? Weil wenn man so viel auch über, redet ja nicht nur über Essen an sich, sondern Ernährung auch, ne?
Also man schnappt natürlich, klar, irgendwas schnappst du ja auf. Und das ist auch ein bisschen so die Antwort auf die Frage, die du da vorgestellt hast. Wann ist ein Gespräch ein gutes Gespräch? Ich zum Beispiel mag es, wenn es diesen Interviewcharakter so ein bisschen verlässt und in ein Gespräch rutscht, sodass man sich gegenseitig Fragen stellt und auch das Gefühl hat, sich zuzuhören. Und wenn ich merke, ihr seid zum Beispiel super gute Zuhörerinnen, interviewt zu werden und dann aber zu sehen, dass das Gegenüber eigentlich sich die ganze Zeit an vorgefassten oder vorgefertigten Fragen orientiert, finde ich immer ein bisschen enttäuschend. Ich kann das verstehen und gerade Leute, die wenig Zeit haben zum Beispiel, müssen auf dem Punkt sein, ne? Und dann plötzlich, zack, musst du, wie war die Frage nochmal? Ich gehe mal kurz in mein Skript. Aber eigentlich ist das Interessante an einem Gespräch ja, dass du das, was du in dem Moment bekommst, aufnimmst und daraus was entstehen lässt und auch den Mut hast, daraus was entstehen zu lassen. Wenn man jetzt Kolumnen hat und Rubriken, dann ist es klar, dass man zu denen irgendwie zurückkehrt. Aber ansonsten ist es natürlich schön, wenn sich das einfach...
So, aber wie machst du es bei dir zum Beispiel? Du hast ja auch entweder oder, das machen wir jetzt gleich.
Ach, wie schön.
Das schreibst du dir aber schon vorher auf oder machst du es tatsächlich aus dem Kopf?
Entweder oder ist eine ganz feste Rubrik.
Jetzt machst du dir gerade mal ein Foto, weil ich möchte es aber gerne sagen, Yuki liegt bei mir.
Also wir machen jetzt entweder oder. Ja. Stille oder Halligalli?
Stille. Kann mich gut und gern unterhalten, aber ich ziehe mich auch dann gerne zurück und will nichts hören. Ich höre auch selbst, muss ich sagen, keine oder kaum Podcasts. Weil mir das dann in meinem Gehirn ist eh die ganze Zeit... Blablabla.
Kopf oder Bauch, Mensch?
Bopf. Könnte ich nicht beides sagen. Ja, ich würde sagen, das ist wirklich die Hälfte. Wie ist das bei euch?
Ich bin Bauchmensch.
Ja?
Ja.
Würdest du das bestätigen, dass sie das ist?
Ja, schon. Also ich glaube, wir sind beide Bauchmenschen, was Emotionen mit anderen Menschen angeht.
Ja, da sind ja, insbesondere, da sitzen sie ja auch im Bauch. Ne? Sind wir alle. Da sind
aber
wir alle.
Was so beruflich ja, schon auch mal Kopf, ne? Also wenn man jetzt so strategisch ist und man irgendwas plant, da bin ich, glaube ich, noch mehr Kopfmensch als du. Aber was so Gefühle angeht, Männer, Beziehungen, sind wir beide mega Bauch. Manchmal zu unserem Schaden.
Das ist nicht immer schlau.
Ja, nee, absolut. Aber
deswegen, eben. Entscheidungen habe ich in meinem Leben nicht immer schlau getroffen. Genau, aber nach dem Herzen. So. Aber, also ich bin da nicht, ne? Du kennst ja, ist ja nur da ein Problem, wo es ein Konflikt ist, auch mit dem Job, ne? Aber ich würde dann auch immer da entscheiden, wo fühle ich mich wohler und nicht, wo verdiene ich mehr oder was bringt mich weiter, weißt du?
Aber wen kennen wir, den wir wirklich sympathisch finden, der das anders machen würde? Also ich kenne auch niemanden und da schließe ich mich ein. Ich glaube, zumindest jeder Frau ist es einmal passiert, aber wahrscheinlich auch jedem Mann und all in between, dass man einmal so richtig in die Scheiße greift.
Ja,
einmal hat man so ein Psycho an der Backe. Und also so wirklich so eine Beziehung, wo Leute von außen mehr oder weniger vorsichtig nach einer Zeit sagen, mein so nichts, wäre irgendwie eine ganz gute Idee, da jetzt mal raus und Schluss und dit. Und die wenigsten Menschen sind in der Lage dann zu sagen, ja, weißt du was, gute Idee, gut, dass du sagst, ich mach morgen Schluss.
Ja.
Sondern man hängt da irgendwie drin und das kennt man ja auch von Freundinnen. Man sieht das von außen.
Ja, und
man
gibt gute Ratschläge und denkt, oha.
Holy shit, renn, lass das. Der Typ ist nicht gut für dich. Und die mögen einen DAX-Konzern leiten. Die sind ansonsten für 400.000 Leute verantwortlich und treffen die klügsten Entscheidungen. Und wenn es um Gefühle geht, macht man einfach. Deswegen glaube ich, wir sind alle ein Mix. Und je nach Situation überwiegt die eine oder andere Sache.
Naja, das stimmt.
Und je nach Erfahrung dann vielleicht noch. Also heute würde es mir, das weiß ich, nicht mehr auf diese Weise passieren. Das weiß ich einfach, weil ich habe so Land gewonnen. Ich habe so gute Erfahrungen gemacht. Also es hat so auf mein Konto eingezahlt, nachdem es mich irgendwie erst zerrissen hat und ich mich dann richtig schön neu aufstellen musste. Aber jeder Pflock, den ich da irgendwie so rein... Ne, Pflock klingt zu brutal. Jede Pflanze, die ich in diesen Garten pflanzen konnte, hat mich stärker gemacht oder immuner dagegen, nochmal genauso bekloppt und blauäugig in mein eigenes Verhängnis zu springen oder zu laufen.
Ja klar, man lernt dann so ein bisschen draus. Auf der anderen Seite, ich finde ja, Höhen und Tiefen sind irgendwie wichtig, weil du kannst natürlich die Sicherheitsvariante wählen, dann fährst du halt so auf die Mittelspur, aber du hast halt dann auch das High nicht. Also klar, ein High bringt immer einen Down vielleicht. Aber ich nehme lieber das ganz Tolle und nehme in Kauf, dass ich auch tief fallen kann, als dass ich sage, ich laufe nur so in der Mittelspur, waber so vor mich hin.
Aber übersetzt würde das ja auch bedeuten, dass du dich von vornherein gar nicht so zu 100% für diesen Menschen interessierst, sondern dass das so eine vernünftige Variante wäre, wenn wir jetzt mal die Klischees bemühen, so dass eine Mutter gesagt hätte, wie gesagt, total Stereotyp, doch, das ist ein guter Mann für dich, nimm den mal. Außerdem verdient der gut und da halte ich euch beide jetzt nicht für Frauen, die so sind.
Nee, aber ich kann dir sagen, wir haben genug Freunde, die uns das mal geraten haben, die gesagt haben, du musst dir mal ein anderes Beuteschema suchen, nimm dir doch mal einen vernünftigen, der muss doch nicht dies und das, sondern nimm doch mal den klassischen Blablabla so. Und die sagen dann so, ja, ich brauche aber das Feeling.
Aber ich bin 400 Jahre älter als ihr.
Nee, bist du gar nicht so
viel. Was ich jetzt sage, klingt sehr, sehr alt. Da müssen wir jetzt alle durch, vor allem ich. Aber diese Highs und diese Lows, die bekomme ich nicht oder auch nicht mehr durch einen Typen oder durch was mir von außen, was mir eine andere Person durch eine Liebesgeschichte gibt. Und das, glaube ich, ist mein größter Protektor vor diesen, ich nenne es jetzt mal, in diesen toxischen Beziehungen.
Ja, klar. Ja.
Ich bin wirklich high. Mir kann das passieren, dass ich high bin, weil, und das klingt irre kitschig, aber ich kann nur sagen, dass das so ist. Ich hör den richtigen Song im richtigen Moment und dann ist da so ein Licht und ich finde es toll. Und ich merke, in mir drin ist gerade ein Glücksgefühl. Mhm. Das mag nur 2 Sekunden anhalten oder es ist so eine ganz, ich weiß nicht, es macht das Alter wahrscheinlich, ganz klar, es ist so eine Blume, die da plötzlich sich selbst ausgesät hat, irgend so ein komisches Löwenmäulchen, das in einem leuchtenden Pink mitten auf dem Bürgersteig wächst und ich denke, boah. Und ich spüre in mir ist tiefes Glücksgefühl. Und das hat nichts zu tun mit dem Rausch, dem erotischen Rausch eines Sexgottes. Ja, das ist was anderes.
Ja, klar.
Aber letztendlich, glaube ich, geht es darum, dass ich jedem Menschen nur raten würde, dieses Glück und auch die Highs außerhalb einer Beziehung zu finden. Mhm. Weil dann ist es möglicherweise auch okay, auf jemanden zu stoßen oder mit jemandem zu sein, wenn man denn in eine Beziehung möchte, der dir diese Gefühle nicht gibt. Aber dann vielleicht tatsächlich irgendwas anderes, womit du jetzt nicht unbedingt gerechnet hättest, wo du auch nicht auf der Suche warst. Aber du merkst plötzlich, wie geil, Scrabble macht ja total Spaß.
Du meinst einfach so, dass man letztlich die Zufriedenheit bei Zufriedenheit sich sucht.
Total.
Ne?
Zufriedenheit ist ein Wort,
bei sich findet.
Das viele Menschen so wie so eine 3- sehen. Aber ich glaube, Zufriedenheit ist ein absolut gutes, warmes, eine super 2+. Und Glück ist so eine launische Geliebte. Glück flirtet mit dir und macht dich heiß und versteckt sich. Und du denkst, warte, wo bist du? Wann kommst du wieder? Ruf mich an.
Ah, wir haben noch eine schöne Rubrik. Das macht mein Hund. Die Wohnung verteidigen.
Ist das schon die Frage?
Ja. Ja.
Und ich muss nur Ja oder Nein sagen? Oder
kannst du es auch
die
begründen?
Wohnung verteidigen?
Ja.
Ach so, vor Einbrechern und so weiter.
Ja, oder klingenden Menschen, was auch immer.
Es soll sich niemand einbilden, dass dieser Hund, nur weil er sich freut, dass es klingelt und mit dem Schwanz wedelt und einen anderen hochspringt, nicht gefährlich ist. Das ist eine Abwehrmaschine, dieser Hund.
In ekligen Sachen wälzen.
Ich glaube, sie würde, wenn ich nicht so gut aufpassen würde. Ich glaube, das machen alle Hunde, oder? Ich weiß es nicht. Also bis jetzt ist das einmal vorgekommen.
Tanzen?
Nee, aber wenn ich sie antanze, ist ihr das wahnsinnig unangenehm. Und ich glaube, sie ist dann total happy, dass außer uns niemand im Raum ist, weil sie sich total schämt. Weil ich habe dann, manchmal tanze ich mit Kopfhörern, wenn ich keine Lust habe, Sport zu machen. Und aber spüre, ich habe mich viel zu wenig bewegt an dem Tag, dann habe ich so eine Dance-Playlist mit 1300 Songs oder so und setze meine Bluetooth-Kopfhörer auf und tanze eine halbe Stunde. Und manchmal dann eben auch so durch die Wohnung oder wenn mir irgendwas einfällt, dann gehe ich mal kurz in den großen Raum und dann schreibe ich was auf und dann liegt da der Hund und dann finde ich die so süß, dass ich sie antanze. dann guckt sie weg und dann denkt sie, oh, es ist unangenehm. So, sie wurde wie so ein Teenager-Girl, dass so sagt, oh Mama, ist das peinlich, lass mich mal in Ruhe. So. Mama, sage ich übrigens, nee, ich habe es vorhin im Scherz gesagt. Mir ist das echt suspekt. Sagt ihr, ich bin die Mama von Benji?
Nein.
Und Fred? Hundemama? Nee, Frau.
Ja, im Podcast sagen wir das manchmal, ne? Aber ich habe ja eine pubertierende Tochter. Insofern, ich kenne die Unterschiede. Im Bett buddeln.
Ja.
Warum machen die das? Ich finde das interessant. Der Fred macht das dauernd.
Ja, der Benji auch. Und dadurch geht bei mir das Bettlaken immer kaputt. Weil der so
sie macht das nicht oft, aber und sie macht das auch nur bei der Überdecke. Und ich habe normalerweise so ganz strapazierfähige, ganz normale Überdecken, die strapazierfähig sind, weiß ich gar nicht. Aber jetzt habe ich eine ganz, ganz schöne, die so, ich weiß nicht, wie man das nennt, die sieht so ein bisschen aus, dieser Stil wie in den 70ern, da sind so bestimmte Formen, ganz dezent, in so einem Sandton. Und auf dieser Decke ist so gestickt in so Wellenformen. Ich kann es nicht gut beschreiben, die sieht ganz toll aus. Aber dieses Aufgestickte besteht nur aus Schlaufen. Das ist so eine Technik, so ähnlich wie Frotte. Und wenn man da aber zieht, dann ribbelt man das alles auf.
Oh. Also Mann, ich ahne, wo die Reise
nicht,
hin.
Nicht Mann, sondern Yuki.
Sondern Yuki, die genau sich ihr komisches Nestchen oder wie auch immer das dann so. Und dann, ich dachte, wo kommen denn diese ganzen langen Fäden plötzlich? Ja, das kann doch gar nicht. Ah.
Findest du, Berlin ist eigentlich eine hundefreundliche Stadt?
Nein. Ich finde, wer einen Hund hat, der sollte für seine Kackbeutel wirklich gefälligst selbst sorgen. Ich hasse diese Haltung, dieses Selbstgefällige. Nö, ich habe keine mehr. Der Spender war leer. Was bitte? Entschuldige. Also ich finde es toll, wenn in Städten wie Hamburg beispielsweise, ob das immer noch so ist, weiß ich nicht, aber da gibt es Budnikowski, einen Drogeriemarkt. Und als ich da das letzte Mal war, oder das vorletzte Mal, hing da noch so diese schwarzen Hundekotbeutel zum Mitnehmen. Und das finde ich toll. Ich mag das. Das ist erstmal eine Kundenbindung als Marketing-Tool 1A. Aber ich finde es irgendwie schön, weil man sich so gegenseitig das Gefühl gibt, wir möchten, dass diese Stadt sauber ist und sauber bleibt. Hm. Wer so ein bisschen durch Berlin marschiert, und wir reden jetzt nicht von Dahlem und Zehlendorf, also von den etwas schickeren Stadtteilen, sieht, dass es vielen Berlinern wirklich total am Arsch vorbeigeht, wie diese Stadt aussieht. Ich will es auch genauso formulieren. Da werden Breitbildfernseher und vollgepisste Matratzen und, excuse my French, was da so alles auf dem Bürgersteig steht. Müll wird einfach weggeworfen. Vielleicht ist auch das meinem Alter geschuldet, dass es mir ein bisschen mehr auffällt. Ich habe das Gefühl, es hat einfach zugenommen. Und das ist unangenehm. Und das habe ich besonders gemerkt, als Yuki klein war. Und man mit so einem kleinen Hund musste ja viel häufiger raus. Und ich sehe im Übrigen auch, in der Zeit ist mir das aufgefallen, gerade wenn man morgens ganz früh noch vor der BSR, also vor der Stadtreinigung draußen ist, wie viele Hundekackhaufen dann da doch liegen. Mhm. Ich war mir sicher, dass sich das verbessert hat. Und wenn du mit einem kleinen Hund ganz oft raus musst und auch morgens, und da war eben die Stadtreinigung noch nicht, und du siehst, was da alles liegt, ich war echt sauer. Weil wenn du dann so ein kleines Stück Grün suchst, denn der Hund sucht das, und du musst, am liebsten möchtest du auf so Sushi-Sticks oder wie auch immer, weil du möchtest dann nicht über dieses Gras laufen, denn dieses kleine Stück Gras ist voller Hundekot. Mm. Das macht mich sauer, wirklich. Und das verstehe ich auch nicht. Also da bin ich wieder streng und auch unnachgiebig in der Diskussion, und da bin ich auch anderen Hundehaltern gegenüber. Natürlich flötet man immer so, möchten Sie noch einen Beutel haben. Sie haben ihn wahrscheinlich vergessen.
Hast du denn schöne Orte mit Hund? Weil du hast ja ein Buch über Berlin geschrieben. Mhm.
Also ich bin schon regelmäßig im Tiergarten. Das geht. Ich habe da meine Strecken, die ich auch mag. Und wenn man den Hund einigermaßen im Blick hat, dass der jetzt nicht zu lange hinter irgendeinem Gebüsch verschwindet, weil da irgendwelche Jogger möglicherweise mal waren, dann geht das. Also ich fühle mich da schon wohl, aber es ist halt ein Stadtpark. Mhm. Ich kann in Grunewald fahren, dauert ein bisschen länger. Ist ein schöner Wald, auf jeden Fall. Und um Berlin herum ist es ja auch grün. Ich will mich jetzt gar nicht so sehr beschweren. Aber ja, würde man mir jetzt sagen, pass auf, wir machen so einen Wohnungstausch oder einen Haustausch. Ich möchte raus aus dem Grunewald oder raus aus Zehlendorf und nehme gern deine große, renovierte, tolle Stadtwohnung mit Zugang zum Garten. Ja, machen wir doch einen Tausch.
Ist denn Berlin für dich die Ballschönheit? Ist das die Stadt deiner Wahl? Oder passt das nur beruflich? Oder?
Ich habe Berlin, fand ich immer reizvoll. Hamburg ist so eine Ballschönheit. Für mich auch nicht mehr, weil ich da 10 Jahre verbracht habe. Ich kenne die Stadt, es ist gut, auch Haken hinter. Was ich an Hamburg mag, ist die Art von Lokalpatriotismus, die ich sonst nur aus Köln oder aus München kenne. Und vielleicht haben auch Frankfurter, die ich, das mag ich, dass man irgendwie so, wenn ich jetzt sage, stolz ist auf die Stadt, meine ich das wirklich nur im Sinne der Allgemeinheit. Ich meine das nicht, das ist nicht verbunden mit Nationalitäten, sondern einfach mit dem Gefühl, lass es uns schön haben miteinander. Auch wenn es eine crazy Großstadt ist. Ne? Mhm. Lass uns nicht aus jeder Stadt ein Baden-Baden machen oder so. Lass es soll verrückt sein, es soll auch laut sein, es soll auch wild sein, es soll auch nicht zueinander passen, Architektur und alles super, aber irgendwie mit einer gewissen Höflichkeit, Freundlichkeit und Rücksichtnahme vielleicht. Und Berlin und ich, wir waren wie so eine Zweck-WG in den ersten Jahren. Ich wusste, es würde irgendwann dazu kommen, dass ich da wohnen würde. Dann habe ich mich richtig verliebt und wir waren wirklich 10 Jahre sehr, sehr glücklich miteinander. Und jetzt ist es so, wir wohnen noch zusammen, Berlin und ich. Diese Allegorie mit der Beziehung trifft es wirklich. Wir haben schon lange keinen Sex mehr. Wir küssen uns auch nicht mehr. Ja. Und,
hast du schon eine Affäre?
Nee, eben nicht. Ich hätte aber gerne eine. Ich hätte wirklich gerne eine Affäre und ich habe keine Idee, weil mein Job so untrennbar mit dieser Stadt verknüpft ist. Ich habe 2 pro Woche 2 Interviews mit Prominenten, die in meiner Wohnung ein- und ausgehen, mit mir Kaffee trinken, mit mir ins Studio gehen. Mhm. In welcher Stadt habe ich das? Also da müsste ich nach New York gehen oder nach Paris oder so, aber das ist, wäre ja dann völlig anderes, also das wäre ja nicht mehr mein Leben, ja. Und davon bin ich abhängig. Und wäre ich jetzt Schriftstellerin, könnte ich sagen, wisst ihr was, Leute, ich habe mir jetzt mal so für 2 Jahre so einen Leuchtturm auf so einer Hallig gemietet, mal gucken. Und wenn es mich dann nervt, werde ich ein bisschen nach Cinque Terre fahren und mal gucken, ob es da auch geht. Was für eine Freiheit das wäre, oder?
Ja, schon. Ich habe das auch mal gesagt, ich schreibe ja, aber nie so, dass ich davon leben konnte. Und ich hatte so diese romantische Idee, in den Soho-Häusern dieser Welt mit meinem Laptop zu sitzen und immer mal so 3 Monate Paris, 3 Monate Istanbul, 3 Monate, was weiß ich, wo sie jetzt noch alle sind, Toronto.
Klasse. Und hast du es gemacht oder warum machst du es nicht?
Weil ich es nicht bezahlen kann, schlicht. Also, weil ich ja einen anderen Job habe, ne?
Ach so.
Vom Schreiben kann ich halt leider noch nicht leben. Das ist so, das stimmt, vielleicht mal irgendwann die Idee, wenn es dann doch mal ein Bestseller wird. Und ich kann das mit dem, dass die Leute bei dir ein- und ausgehen, auch total verstehen, weil wir in Corona auch ein paar Sachen remote gemacht haben. Es ist einfach nicht das Gleiche.
Nein,
das nicht, du kannst dir die Leute zwar zuschalten, aber es ist einfach anders. Der Vibe ist anders. Ja. Ich finde, bei uns war der Vibe sehr gut.
Ja, Yuki ist eingeschlafen, alles richtig gemacht. So.
Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben. Also, ich habe das Gefühl, seit ich hier drin bin, rede ich in einer Tour. Ich hoffe, dass das nicht zu...
Es war sehr schön.
Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt Auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an aufdieschnauzepodcast@gmail.com. Bei Instagram @aufdieschnauze. Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.